Wirtschaft regional, der Podcast für Ostwürttemberg mit Wirtschaftsredakteur Bernhard Hamp. Und ich bin heute zu Gast an der Hochschule Aalen und widme mich dem Thema Cybersicherheit, ganz speziell einem aktuellen Projekt, das sich nennt CyberWUP. Und dafür habe ich gleich zwei Gesprächspartner heute. Das ist einmal Professor Ralf Herting und zum zweiten Professor Christoph Karg. Jetzt unterhalte ich mich zuerst mit dem Herrn Karg. Grüß Sie, Herr Professor Karg.
Ja, hallo, Herr Hamp. Ich begrüße Sie sehr herzlich an der Hochschule Aalen und freue mich auf Ihre Fragen.
Genau, meine erste Frage, können Sie sich fast schon denken, was ist denn CyberWUP? Was muss ich mir da drunter vorstellen?
CyberWUP ist die Abkürzung für ein Forschungsprojekt, das wir an der Hochschule Aalen durchführen im Auftrag des Innenministeriums des Landes Baden-Württemberg. Die Abkürzung steht für Cybersicherheit, Wirtschaftsschutz und Prävention für kleine und mittlere Unternehmen. Wir haben uns dabei auf die Region Ostwürttemberg konzentriert und das Ziel ist es, dass wir das Sicherheitsniveau von Unternehmen verbessern wollen bezüglich Cybersicherheit, insbesondere bei Kleinst- und Kleinunternehmen, da aus Erfahrung diese Unternehmen oft nicht oder nicht optimal aufgestellt sind beim Thema Cybersicherheit.
Ja, und Cybersicherheit ist ja ein weites Feld oder ist auch momentan in aller Munde. Immer wieder gibt es da Vorfälle, glaube ich, oder auch das ist Teil Ihrer Arbeit.
Ja, ja. Gibt es. Es gibt mehr, als man in den Medien mitkriegt.
Warum? Weil es wahrscheinlich auch nicht von allen publik gemacht wird, könnte man
sagen. Genau, viele Unternehmen schämen sich ein Stück weit dafür, dass sie angegriffen werden. Wobei das ja keine Schande ist, vielmehr ist es halt oft das Ergebnis von unzureichender Vorbereitung oder Sicherheitsawareness.
Wie passiert denn so ein Vorfall? Wie muss ich mir das vorstellen? Da kommt ja nicht einer ins Unternehmen rein und zieht irgendeinen Stecker. Wie passiert sowas?
Ich möchte Ihnen das am Beispiel von Ransomware-Angriffen erklären. Ransomware ist ziemlich weit verbreitet, einer der häufigsten Attacken, die man so findet. Das generelle Vorgehen der Hacker ist, dass sie E-Mails versenden, und zwar Millionen von E-Mails, und den Inhalt so aufbauen, dass die Empfänger der E-Mail auf den Link klicken und sich dadurch Schadsoftware auf den Rechner laden. Und diese Schadsoftware beginnt dann, den Rechner zu verschlüsseln. Sie breitet sich im Unternehmensnetzwerk aus und innerhalb von kürzester Zeit sind alle Computer des Unternehmens verschlüsselt. Und dann wird das Unternehmen erpresst. So nach dem Motto, bezahl mir jetzt den Betrag X, dann entschlüsseln wir deine Computer wieder. Konsequenz ist oft, dass das komplette Unternehmen stillsteht. Von der Verwaltung bis hin zur Produktion. Das heißt, das Unternehmen ist komplett lahmgelegt und somit außer Gefecht gesetzt, wenn man das so sagen darf.
Jetzt denkt man so landläufig, naja, wer klickt schon auf so einen Link? Da kommt vielleicht eine Mail auf Englisch verfasst oder in schlechtem Deutsch und steht, klicken Sie hier, aber es kommt trotzdem vor.
Ja, es kommt trotzdem vor. Gründe sind vielschichtig, vielleicht ist es einfach ein Versehen, dass die Leute aus Versehen da draufklicken. Oder die E-Mails sind so clever gemacht, dass das Interesse von den Leserinnen oder Lesern geweckt wird und dass sie denken, das ist eine echte E-Mail und dass sie eben diesen Link aktivieren und draufklicken.
Ransomware, haben Sie gesagt, ist das die häufigste Art von Cyberangriffen?
Zurzeit ist das die häufigste Art von Cyberangriffen, die eben auch ein hohes Bedrohungspotenzial hat. Insbesondere deshalb, weil sie nicht zielgerichtet ist. Das heißt, der Angriff erfolgt nach dem Gießkannenprinzip. Es werden E-Mails an Millionen von Empfängern verschickt und die Angreifer hoffen eben, dass ein gewisser Prozentsatz draufklickt. Es gibt aber auch noch andere Bedrohungen, zum Beispiel den sogenannten Business E-Mail Compromise, nennt man auch manchmal CEO Fraud. Hier wird gezielt ein Unternehmen angeschrieben und es wird versucht, über eine fingierte Rechnung die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des Unternehmens dazu bewegen, Geld auf ein Konto zu überweisen. Mhm. Das ist aber dann schon eher ein zielgerichteter Angriff.
Ist es der berühmte Prinz aus Afrika, der seine Erbschaft überweisen will? Geht es ein bisschen in diese Richtung?
Das geht in diese Richtung, ist aber oft manchmal zielgerichteter, dass man eben sagt, hier ist noch eine Rechnung offen, das ist jetzt die letzte Mahnung, überweisen Sie bitte innerhalb von den nächsten Tagen das Geld oder Sie erhalten Post vom Anwalt. Mhm. Sie werden dann verklagt, dass man eben versucht, über Social Engineering Druck auf die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter aufzubauen und die dazu sozusagen zu verleiten, dann entsprechend Geld zu überweisen oder andere Dinge, die eben zum Schaden des Unternehmens führen können.
Mhm. So wie ich das sehe, gibt es ja im Prinzip zwei Strategien, um damit umzugehen. Das eine sind IT-Sicherheitsvorkehrungen, Barrieren, Firewalls, Antivirenprogramme und so weiter. Und das andere ist, das Verhalten der Menschen zu trainieren. Worum geht es in CyberWoop? Was ist das Wichtigere?
Bei CyberWoop konzentrieren wir uns sowohl auf technische, aber als auch auf organisatorische Maßnahmen. Mhm. Letzten Endes ist es so, wenn die Systeme gut gewartet sind und die Firewalls gut konfiguriert sind, dann hat es einen Angreifer schwer, von außen in die Firma einzudringen. Und deswegen konzentrieren die sich eher auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um eben über Social Engineering, also über gefakte E-Mails beispielsweise oder über den vielleicht schon sehr bekannten USB-Stick auf dem Parkplatz Zugang zu kriegen auf das interne Firmennetz, um dort von innen nach außen anzugreifen.
Und was ist der USB-Stick auf dem Parkplatz? Das müssen Sie erklären.
Ja, das ist die Idee dahinter ist, dass man einen USB-Stick präpariert mit Schadsoftware und den auf dem Firmenparkplatz zufällig positioniert in der Hoffnung, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin diesen USB-Stick mit ins Büro nimmt und ihn dort in den Rechner steckt, um nachzuschauen, was da drauf ist. Und dann aktiviert sich die Schadsoftware und verbreitet sich sozusagen über den internen Computer im Rechnernetz der Firma.
Mhm. Gut, also da setzen Sie beim Projekt CyberWoop an. Was ist denn bisher in dem Projekt passiert und wie ist da der aktuelle Stand?
Ja, also unser Ziel war es ja, ein Beratungskonzept für kleinere Unternehmen zu entwickeln. Ausgangspunkt waren diverse Studien, in denen wir die Bedarfe und Wünsche der Unternehmen erfragt haben auf der Ostalb. Auf Basis von dieser Umfrage haben wir dann das Beratungskonzept sozusagen aufgesetzt. Also da ging es zum Beispiel darum, wie viel Zeit möchte denn so ein Geschäftsführer eines kleineren Unternehmens maximal investieren in so eine Beratung. Mhm. Und da kam beispielsweise raus, dass er nicht mehr als eine Stunde für so eine Beratung zunächst mal investieren will. Und das war dann auch so eine Kenngröße, dass wir gesagt haben, wir müssen eine Beratung erfinden oder entwickeln, die eben in diesem zeitlichen Rahmen durchführbar ist.
Mhm. Wird es dann auch ein Ergebnis dieser Arbeit, Studienarbeit sein, dass es so eine Beratung gibt tatsächlich?
Genau, die Beratung gibt schon, die haben wir entwickelt und wir haben die Maßnahmen, die wir dem Unternehmen empfehlen, so konzipiert, dass man ein Beratungsgespräch innerhalb von einer Stunde durchführen kann. Ja. Mhm. Also wir haben neben den empirischen Umfragen uns auch konzentriert auf Empfehlungen, die es ja gibt, vom BSI beispielsweise oder von der Europäischen Sicherheitsagentur, der ENISA. Die bieten schon gezielt Vorschläge an oder Handreichungen an für Unternehmen. Die sind aber zum Teil zu komplex für kleine Unternehmen. Wir haben da das Essentielle raus extrahiert, rausgefiltert, um somit ein Paket von Maßnahmen zu schnüren, die sozusagen den Einstieg in die Cybersicherheit für kleine Unternehmen bieten. Also essentielle Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass man Software-Updates regelmäßig installiert, dass man Backups durchführt, dass man sich auch Gedanken macht für den Fall der Fälle. Also wenn ein Angriff passiert, das sagt man, nennt man einen Notfallplan. Und derartige Dinge möchten wir im Rahmen von einem Beratungsgespräch den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern näher bringen. Und das Hauptziel ist es eigentlich, dass sich auch die kleineren Unternehmen Gedanken zum Thema Cybersicherheit machen, weil das kann sie betreffen. Die Bedrohung ist real.
Ja.
Und dass sie eben begreifen, dass sie selbst auch was tun müssen, um ihr Unternehmen abzusichern gegen derartige Bedrohungen.
Ich könnte mir vorstellen, dass es kein Hexenwerk ist, diese Tipps oder das, was Sie Unternehmen mitgeben oder den Verantwortlichen in den Unternehmen oder auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern auch ein paar so Tipps geben nach dem Motto, so werden Sie kein Opfer von Cyberkriminalität?
Ja, das kann ich gerne machen. Das sind so die Basistipps. Wir haben uns 8 sogenannte Basics, also Basismaßnahmen überlegt, die sowohl technischer Natur, aber auch organisatorischer Natur sind. Viele dieser Tipps kann man sehr einfach durchführen, beispielsweise Sicherheitslücken schließen. Das wäre das Basic 1. Da geht es darum, dass man eben regelmäßig Software aktualisiert auf dem Rechner. In einem modernen Windows-Betriebssystem beispielsweise gibt es eine Einstellung, dass der Rechner das automatisch macht. Und diese Einstellung sollte man immer aktivieren, dass eben der Rechner Sicherheitsupdates einspielt, sobald sie verfügbar sind. Ein anderer Tipp wäre, dass man zum Beispiel eine Datensicherung regelmäßig durchführt, also ein Backup anlegt. Das schützt einen nicht nur vor Hackerangriffen, sondern auch vor Systemausfällen, sprich wenn der Computer kaputt geht und man hat kein Backup, das sind eben alle Daten verloren, die auf dem Rechner gespeichert sind. Da gibt es auch entsprechende Software. Ja, ein anderer Tipp wäre, dass man in der Firma ein Gefahrenbewusstsein schafft. Also, dass man die Mitarbeiter ein Stück weit sensibilisiert, dass eben nicht jede E-Mail echt ist und dass man ein bisschen das Hirn benutzt oder das Hirn einschaltet beim Lesen der E-Mail, um eben, bevor man auf Links klickt, vielleicht mal durchliest, was da dran steht. Was man auch einstellen kann, ist, dass man sich die E-Mail-Adresse vom Absender anzeigen lässt. Und wenn das eben eine ganz merkwürdige E-Mail-Adresse ist, die man nicht kennt, dann kann man eigentlich auch schon davon ausgehen, dass diese E-Mail garantiert nicht von dem Absender stammt, der dort im Namensfeld mit drin steht, weil das kann man sehr einfach fälschen.
Genau, der Name könnte Hochschule Aalen sein, aber die E-Mail-Adresse etwas ganz Abstruses.
Genau, ja. Und bei Outlook ist das oft so eingestellt, dass halt nur der Name des Absenders angezeigt wird, aber nicht die E-Mail-Adresse. Und da übersieht man das sehr gern. Und das kann man aber mit 1-2 Klicks einstellen, dass man das auch dann sofort sieht und dann auch sehr einfach erkennen kann, dass es sich hier offensichtlich um eine gefälschte E-Mail handelt.
Ja.
Genau. Ja, was gibt es sonst noch? Ein anderer wichtiger Tipp wäre beispielsweise, dass man sich einen Notfallplan erstellt, beziehungsweise sich zunächst mal auch einfach nur Gedanken macht, was unternehme ich denn, wenn ich tatsächlich angegriffen werde? Zum Beispiel könnte man dann das LKA einschalten oder die Cybersicherheitsagentur des Landes Baden-Württemberg kontaktieren, die einem dann Hilfe bietet. Das ist eine Notfallhotline, die man Tag und Nacht anrufen kann. Und dann wäre es
die halt findet auch, man im Internet,
die findet man im
wenn
Internet.
Man googelt genau. Nach
Cybersicherheitsagentur Hotline.
Ja. Genau.
Ja, das wäre dann eine Empfehlung zur Reaktion beziehungsweise zum Umgang mit solchen Notfällen, dass man eben da auch schon ein Stück weit darauf vorbereitet ist.
Jetzt finden diese Angriffe ja immer über das Internet statt. Könnte eine Reaktion sein, sich abzuschotten vom Internet, sein eigenes Netzwerk quasi abzuschotten?
Ja, das ist auf jeden Fall empfehlenswert, dass man eben das Firmennetzwerk hinter eine Firewall angliedert und nur den Datenverkehr zulässt, der eben wünschenswert ist. Ganz abschotten funktioniert selbstverständlich nicht. Und was ein Angreifer immer wieder versuchen wird, ist über sogenannte Phishing-E-Mails Kontakt zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu bekommen, um somit den Angriff vom Innern der Firma auszuführen. Also auf diese Art von Bedrohungen muss man sich auch auf einstellen.
Genau. Und man kann sich auch nicht ganz abschotten, denn auch ein Handwerksbetrieb hat ja von E-Mails von Kunden, von Lieferanten, von Geschäftspartnern, auf die er dann auch reagieren muss.
Genau. Also heutzutage läuft ja alles oder sehr viele Dinge laufen digital ab. Das heißt, man muss schon in der Lage sein, E-Mails zu empfangen und auch zu senden.
Allgemein haben Sie das Gefühl, in Ihrer Praxis, in Ihrer Forschungspraxis wird es immer mehr und oder ist irgendwann ein Ende der Fahnenstange bei diesen Cyberkriminalitätsvorfällen erreicht und es wird eher wieder weniger?
Weniger wird es nicht. Mhm. Es wird mehr und auch anders. Das heißt, wenn man sich gegen eine gewisse Art von Angriffen geschützt hat, überlegen sich die Hacker halt neue Angriffe, die zum Teil immer ausgeklügelter werden. Mhm. Das ist ein Stück weit auch eine Art Industrie. Es gibt das sogenannte Darknet, in dem sich die kriminellen Vereinigungen tümmeln. Und dort kann man zum Beispiel Phishing-Angriffe buchen für einen gewissen Geldbetrag. Die Hacker, die die Angriffe dann durchführen, verlangen eine gewisse Provision. Die streichen dann auch das Geld ein, sodass man eben dann möglichst wenig Aufwand hat. Das ist sozusagen Hacking oder Cyber Attacks as a Service, wenn man so will. Das wird immer professionalisierter und die Angreifer sind sehr kreativ und haben immer sehr gute Ideen, wie sie neue Arten von Angriffen starten können.
Eine Zeit lang hieß es ja, beispielsweise die Geräte der Firma Apple seien weniger anfällig für solche Vorfälle, vielleicht weil es ein geschlossenes System von Apps, geschlossenes Betriebssystem gibt, oder ist das auch passé, diese Annahme?
Ja, also die Geräte von Apple zeichnen sich schon durch eine hohe Sicherheit aus, jedoch kann man die auch hacken. Es ist letzten Endes eine betriebswirtschaftliche Entscheidung. Die meisten Rechner laufen unter Windows-Betriebssystemen. Ja. Ich habe jetzt keine genaue Prozentzahl, ich denke mal so 90-95% aller Rechner weltweit arbeiten mit Windows und somit konzentrieren sich eben die Hacker auf dieses Betriebssystem, weil sie dort eben ja die meisten oder sich den meisten Gewinn erhoffen.
Mhm. Diese Schadsoftware ist dann im System, ist dann auf den Rechnern beispielsweise eines Unternehmens oder einer Behörde, greift diese Daten ab, kann diese Daten löschen oder macht diese Daten im Internet zugänglich. Was passiert da?
Also wenn man sich jetzt das Beispiel Ransomware-Angriff anschaut, dann ist es oft so, dass diese Software nicht nur die Festplatten verschlüsselt, sondern vorher auch noch die Daten, beispielsweise vertrauliche Dokumente von der Firma, runterlädt auf die Server der Angreifer. Mhm. Und die versuchen dann halt daraus auch noch Kapital zu schlagen, dass die eben sagen, wenn ihr uns nicht einen Betrag X zahlt, dann senden wir jetzt die Dokumente beispielsweise an die Konkurrenz, ja, oder veröffentlichen die. Das kann ja auch großen Schaden anrichten. Ja. Stellen Sie sich vor, eine Rechtsanwaltskanzlei ist von so einem Angriff betroffen und die Hacker bekommen Zugriff auf Fallunterlagen, die dann veröffentlicht werden. Das wäre für die Firma fatal.
Ja. Ja. Weiß man, wo die sitzen, diese Cyberkriminellen?
Das ist eine gute Frage. Meistens außerhalb der Europäischen Union.
Ja.
Russland, Asien. Also dort, wo man nicht so einfach hinkommt, wenn man Ermittlungsbehörden einschaltet.
Mhm. Wissen Sie, ob man überhaupt schon welche dingfest gemacht hat? Gab es da Fälle?
Ja, es gab einen sehr populären Fall. Da war auch die Polizei des Landes Baden-Württemberg beteiligt. Die haben ein Botnetz aufgehoben zusammen mit dem FBI oder CIA. Ja. Und die haben das komplett zerschlagen.
Würden tatsächlich auch die Hintermänner, Hinterleute dann entsprechend zur Verantwortung gezogen.
Ja.
Sehr spannend. Das freut sicherlich viele kleine und mittlere Unternehmen. Und warum speziell hier an der Hochschule Aalen und hier bei uns in Ostwürttemberg kleinen und die mittleren Unternehmen im Fokus von diesem Forschungsprojekt stehen, da kann mir vielleicht der Professor Herting noch ein bisschen mehr dazu sagen. Deswegen sage ich einstweilen vielen Dank, Herr Professor Karg.
Ja.
Und wundern Sie sich nicht, wenn Sie jetzt gleich eine andere Stimme hören. Es ist die von Professor Ralf Herting. Er ist Professor ebenfalls an der Hochschule Aalen und zwar im Bereich Betriebswirtschaftslehre für kleine und mittlere Unternehmen. Hallo, Herr Professor Herting.
Hallo, Herr Hamp. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Freut mich, dass Sie hierher gefunden haben und dass wir uns heute zu dem Thema Cybersecurity austauschen können.
Und von Ihnen möchte ich wissen, ein bisschen mehr über dieses Projekt CyberWUP, wie das aufgebaut ist, wie das organisiert wird. Wer ist denn alles beteiligt?
Also CyberWUP ist fokussiert in Baden-Württemberg und ist ausgeschrieben worden von dem Innenministerium in Baden-Württemberg. Dort gibt es das Referat 74, die sich vor allen Dingen um das Thema Digitalisierung kümmern. Und die Hochschule Aalen hat vor circa 2,5 Jahren die Ausschreibung dann auch an sich nehmen können. Und wir haben dann den Zuschlag bekommen, eben ein größeres Forschungsprojekt hier auszurollen mit 2 wesentlichen Säulen. Die erste Säule ist die Erstellung, die Erarbeitung eines Beratungskonzeptes, was sich vor allen Dingen an kleinen und mittleren Unternehmen orientiert. Und die zweite Säule ist die Begleitforschung, die eben dann auch über empirische Studien validieren soll, wie ist die Situation in den kleinen und mittleren Unternehmen in Baden-Württemberg.
Auf welchen Zeitraum ist dieses Projekt ausgelegt?
Das Projekt insgesamt geht jetzt noch bis zum Juni 2024 und soll den Zeitraum von circa 3 Jahren umfassen.
Jetzt geht es speziell um die kleinen und mittleren Unternehmen. Das sind ja auch diejenigen, die Sie in Ihrer Forschungs- und Lehrtätigkeit im Fokus haben. Warum denn gerade die kleinen und mittleren Unternehmen und warum gerade Aalen?
Ja, also Aalen, weil wir eben das Forschungsprojekt jetzt seitens des Ministeriums gewinnen konnten und damit sozusagen als Initiator von diesem Forschungsprojekt fungieren. Kleine und mittleren Unternehmen insofern, da wir hier eben doch noch deutlichen Nachholbedarf sehen im Vergleich zu den größeren Unternehmen. Es gibt eben dort keine vorgefertigten Strukturen, die das Thema Cybersecurity bedienen. Vor allen Dingen nicht ausreichende Ressourcen hinsichtlich Personal, hinsichtlich finanzieller Ausstattung.
Kleinere Unternehmen, wie klein kann das sein? Ist es auch möglich, dass das ein Handwerksbetrieb ist mit nur 2 oder 3 Mitarbeitern?
Ja. Also wie sehr guter Punkt. Wir fokussieren vor allen Dingen auf diese Kleinstbetriebe.
Ja.
Kleinere Unternehmen haben ja durchaus dann schon erste Strukturen im Unternehmen geschaffen. Und wenn wir da in den Mittelstand reinschauen, da kommen wir dann schon auch zu Unternehmensgrößen mit mehreren 100 Mitarbeitenden. Mhm. Aber in den Kleinstunternehmen, dort findet sich eben kaum strukturell Aktivität hinsichtlich Cybersecurity und dort haben wir häufig nur mit 1 oder 2 Personen zu tun, wie ja. Zum Beispiel bei den Handwerksbetrieben.
Ja. Ja, man könnte sagen, das lohnt sich gar nicht für Cyberkriminelle, so kleine Betriebe anzugreifen, aber wahrscheinlich sind die sogar noch anfälliger als die großen.
Dann. Sie sind anfälliger. Natürlich ist jetzt aus ökonomischer Sichtweise der Ertrag nicht so groß wie bei einer Attacke gegenüber einem größeren Unternehmen. Aber natürlich auch der Angriff ist leichter erfolgreich zu platzieren bei so einem kleinen Unternehmen. Und wir sehen eben auch in dieser Landschaft der Cyberattacken, Angriffe haben manchmal auch nur in Euro gemessen im Volumen von 20, 30 Euro Schaden, ja, bis hin natürlich auch zu einer Schadenshöhe, die in dem mehrfachen Millionenbereich reingehen.
Ja, und auch gerade, wenn die eben mit sensiblen Gesundheitsdaten zu tun haben oder eben persönlichen Daten der Kunden, dann ist es oft viel schlimmer, als wenn es um den reinen Geldwert geht.
Genau, dann gibt es auch noch über diese monetäre Komponente hinaus deutlich größere Schäden, die einfach gar nicht mehr zu beziffern sind. Ja? Und dann auch stark auf das Image des jeweiligen Betriebes dann auch oder dieses Image in Mitleidenschaft gezogen wird.
Jetzt hat Ihre ganze Arbeit in dem Projekt 2 Komponenten. Zum einen ist es die Praxis. Zum anderen ist es auch die Begleitforschung. Vielleicht kurz zur Begleitforschung ein Wort. Was forschen Sie da? Was erheben Sie denn da für Daten?
Also in der Begleitforschung haben wir auch zwei Bausteine. Der erste Baustein sind Untersuchungen, empirische Untersuchungen um die Situation, die aktuelle Situation in den kleinen und mittleren Betrieben zu erfassen und natürlich dann auch in die Zukunft hineinzuschauen, was sind denn mögliche effektive und auch effiziente Maßnahmen für die Betriebe. Dazu haben wir mit qualitativen Methoden gearbeitet, also sprich mit Interviews. Wir haben Expertinnen und Experten interviewt.
Entschuldigung, das machen dann Studierende der Hochschule Aalen?
Das sind häufig auch studentische Projektgruppen, die dort mit eingebunden werden in diese empirische Forschung. Mhm. Genau. Genauso in der quantitativen Forschung, also das sind dann standardisierte Fragebögen, die meistens über das Internet ausgerollt werden. Ja. Auch dort binden wir Studierende mit ein. Ja. Mhm. Und dann noch dezidiert herauszufinden, ja, wie ist genau die Situation.
Was werden da für Fragen gestellt?
Also beispielsweise hatten Sie schon Angriffe zu verzeichnen in Ihrem Unternehmen? Was gibt es für Maßnahmen bei Ihnen gegen Cyberangriffe? Was tun Sie im Bereich der Prävention? Wie ist Ihre Organisation aufgestellt? Was für eine Cybersicherheitskultur haben Sie in Ihrem Unternehmen? Beziehungsweise gibt es überhaupt eine Cybersicherheitskultur?
Gibt es erste Aha-Erlebnisse, die Sie daraus gezogen haben schon?
Es gibt eine ganze Reihe von interessanten Punkten. Also nur mal zwei, drei besonders interessante Punkte zu nennen. Also ein Punkt wäre, dass über 50% der befragten Unternehmen in unserer quantitativen Untersuchung keine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen explizit abgestellt haben für das Thema Cybersecurity. Fand ich interessant. Über 50%. Und eine zweite Zahl, über 70% haben kein Budget für das Thema Cybersecurity. Also keine eigenen Mittel werden zur Verfügung gestellt, um wirklich dezidierte Maßnahmen zu ergreifen. Mhm. Ja, dritter Punkt wäre vielleicht noch, es gibt eine hohe Dunkelziffer. Wir können sie nicht quantifizieren, es ist eine Dunkelziffer, aber es gibt auch viele Fälle von Attacken, die nicht gemeldet werden.
Mhm. Naja, ich höre das schon vor meinem geistigen Ohr. Dafür haben wir kein Geld. Wofür sollen wir denn noch als Unternehmen alles Geld ausgeben, vielleicht als kleiner Handwerksbetrieb? Was würden Sie solchen Stimmen entgegnen?
Ja, ich würde dort auch mit entsprechenden Zahlen versuchen, das zu unterlegen. Und wenn man sich anschaut, in Deutschland, jetzt mal in die Perspektive raus aus Baden-Württemberg, auf ganz Deutschland bezogen, wir hatten in den letzten Jahren rund 200 Milliarden Euro an induzierten Schäden durch Cyberangriffe, durch natürlich, da gehört auch noch Industriespionage mit rein, ja, und andere Angriffe auf Unternehmen. Aber das ist ein extrem hoher Betrag, ja, und da ist noch nicht mal die Dunkelziffer mitgerechnet, ja, im Detail. Also insofern, die Gefahr ist groß, und um dort in Zukunft dann auch weiterhin als Unternehmen bestehen zu können, ist es inzwischen ein Muss geworden, sich damit auseinanderzusetzen.
Mhm. Nun ist ja CyberWUB, wir haben es schon angesprochen, nicht die reine Forschung, sondern es geht auch um Beratung und um Begleitung der kleinen und mittleren Unternehmen. Was ist denn da genau geboten?
Also im Zentrum dieser Praxisforschung steht unser Beratungskonzept. Ein niederschwelliges Beratungskonzept, was den Kleinstunternehmen ermöglichen soll, ja, erste Erkenntnisse und erste umsetzen zu können in konkrete Maßnahmen, um solche Cyberattacken in Zukunft vermeiden zu können. Mhm. Und diese Beratung, die wird mit Unterstützung unserer Stakeholder und vor allen Dingen den IHKs, vorne an ist hier die IHK Ostwürttemberg als unser Premium-Partner, ja, wird über die Kammern eben entsprechend dann auch ausgerollt. Es werden Technologieberater dabei mit eingesetzt, die eben kontinuierliche Schulungsangebote zur Verfügung stellen und dann auch schon erste Tipps und Tricks den KMUs mitgeben.
Also es hat schon Vorträge, Schulungen, Referate von der IHK gegeben zu diesem Thema?
Also wir sind jetzt noch am Anfang, aber das Konzept steht. Die Technologieberater wurden bereits geschult von unserem Team und sind jetzt dabei, in den nächsten Monaten rauszugehen, sozusagen ins Feld und dieses Beratungsangebot den kleinen oder mittleren Unternehmen anzubieten. Ja,
würden die auch in die Unternehmen selbst kommen?
Die kommen auch in die Unternehmen selbst, ja. Genau. Also das findet nicht zwingend bei der IHK statt, sondern die Gespräche können auch in den Unternehmen stattfinden. Darüber hinaus ist natürlich auch das Online-Format mit angedacht.
Ja, wobei es eine reine Beratung ist, jetzt keine IT-Hilfestellung oder kein IT-Service.
Genau, wahrscheinlich. Das können die IHKs nicht in dem Umfang leisten, dass sie dann auch wirklich einen IT-Support mit zur Verfügung stellen. Der Schwerpunkt liegt ganz klar auf einer niederschwelligen Erstberatung. Ja. Und wenn sich dann herausstellen sollte, dass wirklich größere, schwerwiegende Probleme vorliegen, dann gibt es sicher auch Empfehlungen seitens der Technologieberater, an wen man sich dann wenden
kann. Ja, da gibt es ja auch spezialisierte Firmen, auch in der Region bei uns. Also wenn Sie regelmäßig unseren Podcast hören, da hatten wir erst vor ein paar Monaten einen Gesprächspartner zu diesem Thema von einem Unternehmen aus Ostwürttemberg, das in diesem Bereich Cybersecurity spezialisiert ist. Aber es gibt auch einen speziellen Transfertag, den Sie veranstalten oder den CyberWUP veranstaltet, muss ich glaube ich richtig sagen. Was ist denn da genau geplant?
Ja, genau. Vielen Dank, dass Sie auf den Punkt noch kommen, weil das ist eine ganz wichtige Komponente auch diese Beratungsmöglichkeit, diese wunderbare Beratungsoption, die jetzt hier geschaffen wurde in Baden-Württemberg, in Zusammenarbeit eben auch mit den IHKs, dann auch nochmal zu kommunizieren und deutlich zu machen, was wir hier für Leistungen anbieten. Neben den eigentlichen Inhalten unseres Beratungskonzeptes gibt es dann aber auch noch viele weitere interessante Vorträge. Wir haben das Ganze aufgebaut in drei parallele Tracks. Ein Track eben mit Fokus auf CyberWUP und das Beratungskonzept. Ein anderer Track zeigt noch weitere wissenschaftliche Zusammenhänge und Erkenntnisse rund um das Thema Cybersecurity. Und ein dritter Track, der ist sozusagen für die Industrie gedacht. Hier finden wir IT-Dienstleister, die ihren Support und auch ihr Know-how teilen mit den Zuhörern und den Gästen. Und vielleicht noch sehr wichtiger Punkt, gerade für die Kleinstbetriebe, die Veranstaltung ist kostenlos.
Also es kann jeder teilnehmen.
Genau.
Wann und wo ist denn die Veranstaltung?
Also die Veranstaltung findet statt am 18. April hier an der Hochschule Aalen und beginnt gegen 13 Uhr. Also offizieller Beginn ist, glaube ich, 13.15 Uhr, aber gegen 13 Uhr geht's los. Und wird sich dann mit dem offiziellen Programm, glaube ich, bis 18 Uhr erstrecken. Und nach 18 Uhr gibt es dann noch die Möglichkeit, über ein Get-Together direkt in den Kontakt zu treten mit einzelnen Firmen oder auch bestimmten Expertinnen und Expertinnen.
Soll auch ein Live-Hacking geben? Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
Also bei dem Live-Hack können Sie auch als Gast sich praktisch dort freiwillig melden. Wie das genau funktioniert, werden wir Ihnen vor Ort zeigen. Ja.
Also es ist ja auch gut, wenn wir jetzt noch nicht alles verraten, was es am Transfertag geben wird, damit auch viele Vertreter und Vertreterinnen aus kleinen und mittleren Unternehmen kommen und sich da das nötige Rüstzeug holen. Soll es denn, wenn dieses Projekt abgeschlossen ist, CyberWUP einen Nachfolger geben oder Bleiben Sie ohnehin an dem Thema dran in der Hochschule Aalen?
Also zu letzterem Punkt, die Hochschule Aalen hat dieses Thema ja auch schon inkludiert in ein eigenes Studienprogramm. Also man kann hier zu dem Thema Cybersecurity auch einen ganzen Studiengang belegen. Darüber hinaus ist die Hochschule Aalen auch in der Forschung außerhalb von CyberWUB zu dem Thema Cybersecurity unterwegs und diese Forschungsaktivitäten werden weiter Bestand haben. Was CyberWUB selber anbelangt, dort wird gerade über den neuen Namen nachgedacht und vielleicht in dem Kontext des neuen Namens gibt es auch eine Folgeausschreibung für dieses Projekt, aber das liegt nicht in den Händen der Hochschule Aalen, sondern das liegt in den Händen des Ministeriums. Und von unserer Seite, wir würden uns natürlich freuen und wären voraussichtlich auch wieder mit dabei, wenn es dort weitere Herausforderungen gibt, an denen wir arbeiten können.
Dann heißt es Daumen drücken und alle zum Transfertag kommen. Sie sagen nochmal wann und wo?
Am 18. April an der Hochschule Aalen ab 13 Uhr.
Wo kann man sich denn anmelden, wenn man an dem Transfertag teilnehmen möchte?
Auf der Webseite der Hochschule Aalen unter www.hs-aalen.de/Transfertag.
Vielen Dank, Professor Ralf Herting, für den zweiten Teil dieses sehr, sehr interessanten Gesprächs. Auch nochmal an Ihren Kollegen, Professor Christoph Karg. Dankeschön.
Ja,